Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de.
Hola a todos, hier ist Nils Kern von Real Total bei Tiki Taka. Ihr wisst schon, eurem Lieblingspodcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Bei mir ist auch Alex Troiker. Servus Alex.
Servus Nils, hi.
Servus, ich muss dir gratulieren. Wir haben es geschafft. 50 Folgen Tiki Taka. Jubiläumsfolge.
Ja, die Gratulation gebe ich natürlich zurück.
Gratulation ist eher gemeint, so lange hast du schon mit mir ausgehalten.
Ja, oder andersrum, kann man so oder so sehen. Ne? Machen wir ein Sektchen auf später? Oder
später, ja. Mal gucken. Ich trinke einen Sekt vielleicht, wie ging der berühmte Spruch.
Genau.
Ja, 50 Mal Tiki-Taka schon, unsere Debütsaison ging doch ein bisschen länger, als wir uns das vielleicht ursprünglich vorgestellt hatten, als wir im August 2019 an den Start gegangen sind. Daher vorab auch schon mal vielen Dank an die vielen, vielen Zuhörer da draußen. Das hat sich gelohnt dieses Jahr. Zumindest hätten wir nicht gedacht, dass so viele Interessenten da rund um den spanischen Fußball, La Liga, Zweite Liga, Nationalmannschaft und so weiter gibt. Wir wollen ja den Fokus nicht nur auf Barca und Real Madrid legen, auch wenn das natürlich ein bisschen unsere, Schwerpunkte, Hauptthemen sind beruflich. Aber Tiki-Taka ist rund um alles, was so den spanischen Fußball betrifft. Und jetzt zu unserer Jubiläumsfolge. Das wird natürlich auch die letzte Folge in dieser Saison sein. Endlich ist 1920 geschafft. Halleluja. Gibt es auch noch eine kleine oder große Ankündigung bei uns, denn zur neuen Saison wird sich ein bisschen was bei uns verändern. Wir bleiben natürlich Tiki-Taka, Nils und Alex machen das weiter, aber wir werden ein bisschen umziehen bezüglich Anbieter und ja, es wird noch ein paar andere Änderungen geben, deswegen solltet ihr schon mal wissen, dass da was passieren wird. Folgt uns deswegen auf jeden Fall auch auf Twitter und Instagram für alle News und was sonst so rundherum bei uns passieren wird. Aber wir sind ja auch auf Twitter aktiv, was jetzt generell La Liga News angeht. Also, bei Tiki Taka wird sich was ändern demnächst. Ich hoffe, das können wir innerhalb der nächsten Wochen schnell über die Bühne ziehen, damit ihr da gleich Bescheid wisst, damit wir dann auch voll und gut in die neue Saison starten müssen. Alex, habe ich irgendwas vergessen?
Ich möchte noch dazu sagen, dass wir natürlich hoffen, dass der Feed gleich bleibt, also in den Podcatchern, sei es bei Apple Podcasts oder in welcher App auch immer ihr, über welche App auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir hoffen natürlich, dass da alles gleich bleibt. Falls nicht, müsst ihr natürlich uns auf Social Media anhauen oder uns generell folgen, um da zu gucken, wo verstecken wir uns. Denn natürlich wollen wir, dass alles für euch gleich bleibt, dass sich nichts ändert quasi durch unseren, ich nenne es mal Umzug. Aber falls sich da doch was ändern sollte, entweder uns kurz suchen, schön hier wieder Tiki-Taka ins Suchfeld eingeben oder wie gesagt uns auf Twitter folgen, auf Instagram anschreiben und nachschauen, was da los ist. Denn ja, es gibt einen kleinen Umzug quasi, eine kleine Änderung. Wir hoffen aber natürlich, dass das keine Auswirkungen hat auf euren Podcast-Feed und dass ihr uns in gewohnter, wenn nicht sogar besserer Qualität künftig hört und es da ja nur positive Veränderungen gibt quasi.
Genau. Ja, und da gibt es dann jetzt auch, wir steigen in diesen Podcast ein mit der ganz großen Sache, was jetzt den spanischen Fußball betrifft, denn ich habe es eben angesagt, die Saison ist jetzt wirklich offiziell vorbei. 372 Tage hat sie gedauert, zumindest in der Segunda División, und jetzt erst am Sonntagabend stand fest, wer der letzte Aufsteiger ist und sein wird. Das La Liga Teilnehmerfeld für 2021 steht damit fest und unsere Glückwünsche gehen raus an den Tabellensechsten, der es da durch die Playoffs durchgeschafft hat, den FC Elche.
Ja, der letzte Verein, der es geschafft hat. Die Saison ging mehr als ein Jahr, glaube ich. Ne? Wie viele Tage waren es?
372.
Absoluter Wahnsinn. nach über einem Jahr steht endlich der letzte Aufsteiger fest und es könnte kein, unwahrscheinlicherer sein, sage ich mal. Also mit Elche konnte man, glaube ich, fast schon am wenigsten rechnen. Zumindest, wenn man so die Ligasaison und ihre Leistung betrachtet.
Sie waren die ganze Saison nicht einmal auf einem direkten Aufstiegsplatz. Ihre beste Platzierung war Platz 5 und das auch nur an 2 Spieltagen. Ja. Also sie haben sich da schon ziemlich durchgewurstelt und ja auch jetzt in den Playoff-Partien, das waren ja für die Teams 4 Partien für Elche und auch für Girona, den anderen Finalkontrahenten. Und in diesen 4 Partien hat Elche nur 2 Treffer insgesamt erzielt. Aber das reicht dann eben in diesem Hin- und Rückspielmodus. 0-0 gegen Saragossa im Hinspiel, dann 1-0 gegen Saragossa im Rückspiel und jetzt eben gegen Girona erst 0-0 und dann am Sonntagabend 1-0 und das ziemlich dramatisch. Wie vielte Minute war es, Alex?
90. plus 6. 8 Minuten gab es Nachspielzeit wegen normalen Unterbrechung, mittlerweile Trinkpause, war etc. Und in der 96. Der regulären Spielzeit noch, also es war noch nicht die Verlängerung, sondern die 90 plus 6 eben, ein Kopfball aus spitzem Winkel am zweiten Pfosten und ja, dann war der Jubel groß. Kurze zur Regular Season möchte ich noch kurz sagen, sie standen bestenfalls auf Platz 5 nur 2-mal und auch auf Platz 6 nur 2, 4, 6, 8, 10-mal. Also nicht wirklich ein Team, das da, Aufstieg verdient ist halt immer so eine Sache, ne? Man kann ja immer sagen, der am Ende oben steht, hat's verdient oder der sich am Ende im Finalspiel durchsetzt, hat's verdient, aber bei Elche bin ich mir dann nicht sicher, ob man das so sagen kann, denn man sollte nicht vergessen, sie kamen ja auch nur in die Playoffs, weil Fuenlabrada einen Elfmeter bei abgestiegenen Depor auch da in der 94. oder 95. Minute kassierte, da stand's ja 1-1, dann fiel das 2-1 für Depor in der Nachspielzeit. Und durch diesen Punktverlust ist Fuenla von Platz 6, dem letzten Playoff-Platz, eben auf Rang 7 abgerutscht und Elche eben erst in die Playoffs gekommen und jetzt sind sie aufgestiegen. Also, wir hatten schon wirklich sehr, sehr viel Glück, Elche, und es war schon, nicht zwingend verdient, dieser Aufstieg, sagen wir es mal so. Ja.
Es bleibt ein Geschmäckle. Jetzt ist auch Girona, glaube ich, der Rekordverlierer in den Playoffs der Segunda Division. Mhm. Die haben jetzt schon 4-mal eben in den Playoffs verloren, war auch die letzten Jahre immer mal wieder dabei, aber haben es dann selten durchgeschafft. Auch Real Saragossa jetzt schon zum 3. Mal schon gescheitert. Mhm. Und auf der anderen Seite Elche eben, mit schon 3-mal Playoffs gewonnen. Die kennen das inzwischen. Sind auch eher so eine kleine Fahrstuhlmannschaft, würde ich mal sagen. Die hat natürlich 1960 waren sie das erste Mal in der Liga, dann in den 70ern, 80ern auch mal ein paar Jahre hintereinander, ging es mal rauf und runter, in den 90ern gar nicht und dann kam, glaube ich, 2012, 13 in der Saison nach 24 Jahren wieder der Aufstieg und dann erinnerst du dich bestimmt wieder an den Abstieg, das war 2015, da waren sie ja eigentlich 13. in La Liga, aber aus finanziellen Gründen ging es da für Elche bergab. Das war dann zum Glück für SD Eibar. Die waren eigentlich auf dem Abstiegsplatz, aber weil eben Elche die Lizenz nicht bekommen hat, mussten sie 2015 wieder runter in die Segunda und jetzt eben das Comeback in die Primera. Ja, willkommen zurück,
Elche. Willkommen zurück, Elche. Das Stadion ist übrigens cool, richtig schön groß. 33.000 Zuschauer, also immerhin da. Gut, Fans sind wahrscheinlich noch in nächster Zeit noch nicht zugelassen, aber sollte das mal der Fall sein, vielleicht ja im Jahr 2021 irgendwann, ist das zumindest ja ein recht schönes Stadion.
So, es auswärts. War ein WM-Stadion. 1982 waren da ein paar Gruppenspiele, glaube ich, im Estadio Manuel Martinez.
Was du da wieder weißt, hey.
Das ist ja gerade vorbereitet.
Stark, stark.
Eine Besonderheit habe ich auch noch zum FC Elche. Wir hatten ja jetzt mit CD Leganés in der Primera Division, glaube ich, den einzigen Club, wo eine Frau irgendwo stark involviert war. Da war es ja die Präsidentin Maria Victoria Pavón. Leganés ist jetzt abgestiegen und auch bei Elche gibt es eine Frau, die die Entscheidung trägt. Da ist es dann nicht die Präsidentin, sondern die Geschäftsführerin. Das ist Patricia Rodriguez und die war schon, wann war das, vor ein paar Jahren die erste Frau überhaupt in der Liga. Damals noch eben bei Eibar, glaube ich, so die Generaldirektorin oder so. Und jetzt vor über einem Jahr ist sie nach Elche gewechselt und wird da jetzt mit Elche aufsteigen. Also auch schön, dass es da, ich sag mal, ein bisschen Farbe in der Liga kommt, da bis zumindest mal eine Frau aktiv ist. Vielleicht gibt es auch noch andere Vereine. Aber
jetzt habe ich eine schöne Überleitung. Bisschen Farbe kommt. Wenn wir hier schon bei Trivia sind, weißt du, wer ein Elche-Tattoo auf dem Arm hat?
Ein Elche-Tattoo? Meinst du mir einen Star aus La Liga?
Ja.
Weil ich kenne einen, der hat bei Elche früher mal gespielt.
Genau.
Ist sehr lange her.
Nee, das ist er.
Bei Atletico Madrid.
Genau, Saul. Müsste
Saul Niguez sein.
Richtig, richtig. Der hat tatsächlich ein Elche-Tattoo. Also der hat das halbe Wappen von Elche und das halbe Wappen von Atletico auf dem Oberarm tätowiert, weil er eben bei Elche in der Jugend gespielt hat und um ja seine Verbundenheit zu seinem Jugendclub und zu seinem jetzigen Verein eben Atleti zu verdeutlichen, hat er sich so ein halb-halb Wappen-Tattoo machen lassen. Also ziemlich lustige Sache.
Weiß man auch nicht. Der ist dann, wenn ich hier google, 2011 mit im Alter von 11 Jahren zu Real Madrid, aber vorher eben noch in Elche aufgewachsen.
Ja. Und als Elche aufgestiegen ist, hat er auf Twitter auch ein Foto von sich gepostet, wie er da als, weiß ich nicht, 7, 8, 9-Jähriger im Elche-Trikot auf dem Rasen steht, also als Jugendspieler. Von daher, der freut sich besonders über den Aufstieg. Der wird auf seinen Jugendclub treffen nächstes Jahr. Coole Sache.
Noch ein anderer freut sich über diesen Aufstieg, seinen 5. insgesamt. Die Legende beim FC Elche, du kennst ihn bestimmt auch.
Ja, wie alt ist er?
40.
Wir sprechen von Nino, ne?
Genau, Juan Francisco Martinez, Spitzname Nino, hat Elche erst überhaupt ins Finale geschossen, denn das einzige Tor in dieser Halbfinalrunde gegen Zaragoza erzielt. Und war schon in den 90ern bis dann 2006 beim FC Elche aktiv. Danach ging es zu Levante, Tenerife, Osasuna und jetzt seit 2016 wieder beim FC Elche. Und ja, das ist auch mal eine starke Ansage, ein 40-Jähriger in La Liga. Insgesamt sein 5. Aufstieg, er ist der Zweitliga-Rekord-Torschützenkönig. Logisch, wer so viele Saisons schon in der Segunda verbracht hat. Und jetzt nochmal Primera Division. Ich nehme an, dass er auch da noch Vertrag hat und so lange bleiben darf, oder?
Ich gehe mal stark davon aus, dass er nicht gerade jetzt seine Karriere beenden wird, sondern dass er schon mal im Camp Nou und im Bernabeu und in all den Stadien spielen wird. Also das wird er sich nicht nehmen lassen. Aber ja, 40 ist schon krass und spricht auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, ja, für das oder ist ein Hinweis auf das Niveau in der Segunda Division. Wenn du da mit 40 noch mithalten kannst und ja teilweise sogar Stammspieler bist, ja, nicht unbedingt das größte Lob für die zweite spanische Liga. Ich schaue die logischerweise nicht so häufig, aber ich habe die Playoff-Spiele geschaut und da muss man schon, oder zumindest einige mitverfolgt so nebenbei, und da muss man schon zugeben, das Niveau war, boah. Ja. Also, Bieder wäre noch gelobt. Also allein das Finalspiel oder das Playoff-Rückspiel jetzt zwischen Elche und Girona war auf unglaublich überschaubarem Niveau. Also ein wirklich schlechtes Fußballspiel, auch von Elche, die ja eine halbe Stunde in Überzahl waren oder ich glaube sogar länger, ne? Nach einer roten Karte für Stuani, die übrigens sehr zwielichtig war für mich. Also ich fand tatsächlich eine Fehlentscheidung. Für mich ist das niemals rot und da wurde meiner Meinung nach Girona ja benachteiligt sogar. Aber was Elche danach gespielt hat, du hast zu keiner Sekunde gesehen oder gewusst, dass die einer mehr sind. Also da war wirklich, da kam nichts, keine Torschüsse, keine Überlegenheit, keine Dominanz, keine Ideen, nichts. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, beide hatten quasi Angst vor der eigenen Courage und dann flatterte eine Flanke eben in der 96. rein und die wurde eingeköpft. Aber was Elche in Überzahl da spielte, war wirklich trostlos und ja, dementsprechend mit dem aktuellen Kader weiß ich nicht, ob die so viel Chancen aufs Überleben in La Liga haben, um ehrlich zu sein. Aber
hast du schon gut zusammengefasst. Es ist ja auch bezeichnend, wenn in 6 Playoff-Partien nur insgesamt 6 Tore gefallen sind und eben in der Finalrunde in den 2 Partien nur das eine einzige Tor. Da hat dann natürlich auch Stuani ein bisschen versagt, sage ich mal. Er war ja der Torschützenkönig der Segunda, ist Girona treu geblieben. Ich hatte ja schon vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, warum nicht den als irgendwie Suarez-Backup holen bei euch.
Naja.
Jetzt mit seiner roten Karte, das war schon unglücklich da, so ein bisschen offene Sohle, aber Videoschiedsrichter hat dann nochmal genauer hingeguckt und gemeint, nö, Tätigkeit weg.
Das war
dann für Girona.
Das war so ein bisschen, falls du dich erinnerst, die Modric-rote Karte beim Spiel beim ersten Spieltag in Celta, so, ziemlich ähnlich, finde ich. Also er will da ganz normal einfach nur den Ball wegspitzeln und seine Sohle ist eine Millisekunde in der Luft und dann erwischt er ihn so halb am Knöchel, aber das war überhaupt kein böser Tritt oder irgendwas dergleichen, also eine komplett überzogene Rote und auch nur dank VAR, also er hat ja nur gelb gesehen, was völlig okay ist, und dann meinte unbedingt VAR, der VAR, dass er dem Schiedsrichter sagen muss, schau dir das nochmal an, und dann war der Druck scheinbar auf den Schiedsrichter so groß, wenn er schon quasi korrigiert wird, dass er sich denkt, oh, da muss ich scheinbar rot geben. Also anders kann ich es mir nicht erklären, denn normalerweise ist das, finde ich, darf keine rote sein. Und vor allem nicht in dem Playoff-Finale, wenn das der wichtigste Spieler der gegnerischen Mannschaft ist, ne? Also Stoani. Ja,
das darfst du nicht berücksichtigen.
Ja, nee, aber ja, war halt doppelt bitter. Zusammen. Es kam viel zusammen, genau darauf wollte ich hinaus. Es war halt doppelt bitter, dass es dann ausgerechnet eben Stoani auch noch trifft und nicht irgendeinen anderen, weil der eben Gironas Lebensversicherung ist. Dementsprechend, ja, wirklich, wirklich bitter für Girona. Glücklich für Elche, muss man auch sagen. Aber ja, so ist das halt manchmal, ne?
So ist das halt manchmal. Trotzdem Aufstieg geschafft, Glückwünsche nach Elche. Club eben mit durchaus einiges an Tradition, schon einigen Jahren in der ersten Liga verbracht. Saul kommt von dort, wir hatten es erwähnt, auch eine Frau als Geschäftsführerin. Jetzt eben Elche, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal sie aufsteigen, aber eben gemeinsam mit Huesca und Cadiz komplettieren sie das Teilnehmerfeld in La Liga. Da schauen wir natürlich in den nächsten Wochen dann nochmal drauf. Da gibt es dann natürlich noch eine größere Saisonvorschau, wenn es dann endlich auch soweit ist. Thema Terminplan kommen wir später nochmal zu. Ich würde jetzt eigentlich weitergehen zu einem anderen spanischen Team, das noch im Einsatz war am Freitag. Oder hättest du noch was zum Thema Aufstieg?
Nee, glaube ich, haben wir rund gemacht. Ich freue mich, so viel kann man nur sagen, ich freue mich auf die drei neuen Teams. Aus verschiedenen Gründen. Also beim Fußballerischen jetzt nicht unbedingt auf Elche, aber Traditionsverein, coole Sache, dass die generell in La Liga sind, tolles großes Stadion, so denn mal Fans drin sein werden. Von daher, ja, finde ich spannend, wer da alles aufgestiegen ist und dann gucken wir mal, wie die Chancen sind.
Genau, dann gucken wir mal. Und wenn wir schon im Glückwünsche-Modus Glückwünsche vergeben sind, dann muss natürlich eine andere Mannschaft noch unseren Applaus erhalten. Vor allem auch ein Trainer, der sehr emotional jetzt am Freitag reagiert hat, als dann der Abpfiff kam. Julen Lopetegui und der FC Sevilla, sie haben ihre Liga, die Sevilla League, mal wieder gewonnen. Und das in einem durchaus lustigen Finale. Und da vorab gleich, also Sevilla ist jetzt seit Februar, haben die nicht mehr verloren, richtig stark in Form, nach dem Wiederanpfiff sowieso sich den Champions League Platz gesichert und jetzt auch in der Europa League 4 Spiele, 4 Siege bei diesem Blitzturnier. Chapeau Julen, und kann man ihm eigentlich ja nur wünschen oder nur sagen, dass dieser Erfolg voll verdient ist für Lopetegui nach so einem schwierigen 2019 bei ihm. Jetzt der größte Erfolg seiner Karriere vermutlich.
Ja, und welcher Druck da von ihm abgefallen ist, scheinbar hat man ja gesehen, der ist ja sofort in Tränen ausgebrochen. Also es war ja unfassbar. Also man weiß ja, dass er ja ziemlich emotional ist immer. Ich glaube auch damals bei der Demission bei Spanien ging es ihm nicht so gut. Bei der Demission bei Real Madrid ging es ihm emotional, glaube ich, nicht so gut. Und jetzt gewinnt er das Finale.
Da geweint bei der
Präsentation. Genau. Genau. Und jetzt eben mit Abpfiff schluchzt er da. Wahnsinn. Also wirklich krass. Und dementsprechend, ja, sieht man schon, wie viel ihm das bedeutet natürlich, welcher Druck da herrscht, auch auf ihm selbst wahrscheinlich, mit Sicherheit auch im Hinblick eben auf diese beiden krassen Jobs, die er quasi binnen kürzester Zeit verloren hat. Ich glaube, in 3 oder 4 Monaten, ne, hat er ja beide Jobs verloren. Ja, kommt hin. Dementsprechend glaube ich schon, dass das wirklich eine Rolle bei ihm spielt, so von wegen, ich konnte es meinen Kritikern zeigen oder so von wegen, ich habe es im dritten Anlauf jetzt doch irgendwie geschafft, was Tolles zu gewinnen. Von daher Chapeau und Hut ab vor dieser Leistung und auch Glückwunsch an den Kollegen Lopetegui.
6-mal Europa League für den FC Sevilla. Die sind natürlich der Rekordsieger im, ich sag mal, Cup der Verlierer, wie es Beckenbauer genannt hat. 2006, 2007, dann das Threepeat in 2014, 15, 16 und jetzt wieder 2020. Das Finale gegen Inter Mailand hatte einiges zu bieten. Lukaku da, der große Pechvogel natürlich, erst das dicke Ding vergeben und dann irgendwie noch den Diego Carlos Fallrückzieher ins eigene Netz abgelenkt, aber ich glaube, der Sieg ging schon so in Ordnung, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen und dann gibt es eine Verlängerung, dann wird es noch ein bisschen dramatischer. Ich glaube, da hätten sich einige neutrale Fans darauf gefreut, auch ich hätte das spannend gefunden und in meiner Meinung nach wäre das auch das gerechte Ergebnis gewesen. Also es war für mich ein Duell auf Augenhöhe. Und ja, du hast es angesprochen, Lukaku hat eben erst die 100%ige auf dem Fuß allein vor Torwart Bono, den er klasse gehalten hat, und dann fälscht er ausgerechnet eher dieses Ding dann auch noch ins eigene Netz ab als bester Torschütze der Europa League, der in jedem Spiel getroffen hat. Also er war ja der Star, ja, er war der Star dieser Europa League-Saison und der beste Spieler. Und dann das ausgerechnet ihm dann dieses ja blöde Eigentor oder halbe Eigentor ab unterläuft, ist halt doppelt bitter. Ne? Ja. Und dementsprechend hatte da Sevilla auch wirklich zweimal Dusel, wenn man so will. Klar, eine Torwartparade ist jetzt nicht unbedingt Dusel, aber du musst ja trotzdem ja das Glück haben, dass der Torwart den hält, ein 1 gegen 1 und dann so ein Tor erzielen. Ja, weiß nicht, ob es verdient ist unterm Strich in dem Spiel. Wie gesagt, eher für mich 2-2 gerechtes Ergebnis und dann ein bisschen Verlängerung hätte ich auch nicht schlecht gefunden.
Oh, wäre auch ganz nett gewesen, aber es sollte dann eben so sein. Sevilla muss man eben auch nochmal erwähnen, was für einen riesigen Umbruch die schon wieder hatten. Ja. Ist ja mittlerweile zurück und ich glaube, in der Startelf von diesem Finale standen nur zwei Spieler, die in der letzten Saison schon dabei waren. Jetzt müsste ich zwar überlegen, das waren wahrscheinlich
Navas
und Banega.
Oder? Ich würde auch sagen, oder?
Könnte hinkommen, ja.
Also Koundé und Carlos waren neu, Reguilón ist ausgeliehen, Ocampos ist neu, De Jong ist neu, Joan Jordan ist neu, ja, klingt schon danach, ne?
Müssten die beiden gewesen sein. Auch nochmal große Auftritte von den beiden natürlich. Banega hat man schon thematisiert. Verabschiedet sich aus Spanien, hat da sein letztes Spiel für Sevilla gemacht.
Jesús
Navas ist jetzt aufgestiegen zum, wie sagt man, Rekordtitelgewinner beim FC Sevilla. Also keiner hat mehr Silberware beim FC Sevilla gewonnen. Das ist stark. Ja, und nochmal Thema Umbruch. Komplett auf links gedreht, natürlich der Kader. Auch während der Saison ist immer noch was passiert. Enesiri kam, Chicharito ging, obwohl der auch erst kam. Suso kam noch im Winter. Das ist schon stark. Dann hatte man diese großartigen, ich sag mal, Saisondebütanten wie Ocampos, Koundé, Diego Carlos, die ein starkes erstes Jahr in Spanien haben. Sergio Reguilón und Jesús Navas, eine ja fast schon angstmachende Flügelzange da als Außenverteidiger. Da hat schon Lopetegui sich einiges zusammengebaut, was auch früh als Einheit funktioniert hat. Und Sevilla ist ja auch immer eigentlich eine Mannschaft gewesen, die sehr heimstark war, die viel durch ihre Fans profitiert hat, aber auch eben ohne die Fans nach dem Restart ging es eigentlich fast weiter nur bergauf. Und da muss man einfach den Hut ziehen. Ich erwähnte auch gerne nochmal den Artikel bei Elf Freunde, der ist jetzt ein paar Tage her, könnt ihr aber gerne nochmal suchen, eben über Monchis Geheimformel, wie die Talente scouten, wie die einfach ja, ihre Philosophie haben, wenn sie ihren Kader zusammenstellen, das war lesenswert. Und ansonsten FC Sevilla, was fällt dir noch ein?
Mir fällt ein, den Hut einmal mehr vor Monchi zu ziehen. Für mich ja fast schon unerklärlich, wie er das immer wieder schafft, beziehungsweise besser gesagt, wie die Mannschaft es immer wieder schafft, trotz dieser Umbrüche so erfolgreich zu sein. Also überleg dir das mal, fast jedes Jahr gibt es da 10 bis 15 Neuzugänge und Abgänge und dass du dann trotzdem immer so competitive bist, so wettbewerbsfähig, das ist ja das Erstaunliche. Also klar, dann, dass du mal Vierter, Sechster, Fünfter in der Liga wirst, okay, schön und gut, das ist das eine, aber dass du wirklich dann immer diese ganzen K.O.-Spiele gewinnst. Ich glaube, sie haben jetzt 26 ihrer letzten 27 K.O.-Spiele in Europa, glaube ich, gewonnen. Und nur gegen Slavia Prag haben sie ein K.O.-Spiel verloren. Also in der Europa League, ne? In der Champions League sind sie ja gegen Leicester ausgeflogen. Ja. Aber in der Europa League, meine ich, ist die Zahl 26 von 27. Und das ist doch absolut fast schon unerklärlich. Denn nochmal, egal wie gut Mannschaften sind, auch Real Madrid, unfassbare Runden gespielt in der Champions League, aber du scheidest doch trotzdem immer mal wieder gegen eine gute Mannschaft aus. Aber nee, Sevilla macht das einfach nicht. Wenn die in der Europa League sind, dann gewinnen sie einfach immer. Und das ist schon, ja, für mich teilweise wirklich fast schon unerklärlich, wie immer wieder neu zusammengewürfelte Mannschaften so gut funktionieren, als Team, als Gruppe auch, ne? Denn sie haben ja nie diesen einen Star, wo du sagst, okay, der schießt uns jetzt ständig weiter oder dergleichen, sondern es ist wirklich immer wieder Team-Effort. Und
wenn er wird er verkauft, wie wenn
ihr dann. Und wenn er wird er verkauft. Aber es ist wirklich immer wieder Team-Effort, wirklich geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mannschaft als Gruppe funktioniert, auch wenn sie jedes Mal auf 10, 12, 17 Positionen umgebaut wird. Und das ist für mich wirklich, wirklich erstaunlich. Also irgendeine Formel hat Monchi da scheinbar gefunden oder irgendwas ist im Wasser in Sevilla, ich weiß es nicht, dass die echt immer solche tollen Mannschaften haben. Chapeau, also bin ich fast schon ein bisschen neidisch drauf.
Jetzt muss man auch mal schauen, wie sich der Kader da noch verändern wird. Speziell das Thema Sergio Reguilón will ich da mal
anspielen.
Der ist ja noch von Real Madrid verliehen, hat bei den Königlichen nicht wirklich eine Zukunft. Mendy ist unter Zidane gesetzt. Marcelo will nicht gehen und hat auch noch Vertrag. Und mit seinen 32 kann der schon auch noch den Backup machen. Also da wird es eigentlich unmöglich für Reguilón. Jetzt von Sevilla habe ich noch gar nicht viel gehört, dass man da irgendwie was verlängern will. Real Madrid will natürlich auch drauf aus sein, Kohle zu kassieren, also dass man ein paar Spieler verkauft. Sie haben ja schon ein paar Spieler jetzt abgegeben in dieser Sommertransferperiode, und Reguilón wird spannend. Da dürften auch die Vereine eigentlich Schlange stehen für so einen talentierten, starken Linksverteidiger, der auch einfach ein cooler Typ ist.
Frage ist, sollten sie das aus Sicht von Real Madrid? Also,
was meinst du
jetzt? Ja, warum behält man den nicht?
Ja, wie gesagt, Mendy gesetzt, Marcelo
ist 32, will nicht gehen, oder?
Ja, aber der wird auch noch ein, zwei Jahre den Backup machen. Das ist schwierig, da jetzt irgendwie Reguilón noch weiter verleihen, zumal er ja auch eben auch der vielleicht drittwertvollste Spieler dieser vielen Leihgaben ist, nach Hakimi und dann vielleicht noch, weiß nicht, ob Ceballos oder Oscar Rodriguez, egal, Real Madrid will und muss auch ein bisschen Kohle machen.
Das stimmt schon, aber man kann auch sagen, hier, Reguilón ist so stark, den will ich lieber behalten, um dann in zwei Jahren eben ihn und Mondi als die linke Flügelzange zu haben, denn man will
Was du meinst, kann man dann bestimmt auch wieder mit irgendwelchen Rückkaufklauseln oder
Matching
Rights wie bei Mariano Diaz noch dazwischen grätschen, aber wie gesagt, lieber erstmal ein bisschen schnelles Geld nehmen, zumal in Real Madrids Nachwuchs, da ist dies auch mittlerweile bekannt für Außenverteidiger, nicht nur so ein Carvajal, Hakimi, Reguilón, da kommen jetzt auch bald ein Fran Garcia, Miguel Gutierrez ist gerade bei der Juvenil A in der Youth League im Finale, also da kommt auch schon wieder einiges nach, aber klar, Reguilón würde mich persönlich freuen, weil er auch einfach ein cooler Typ ist, wenn er zurückkehren würde, aber ich sehe da sehr wenig Chancen für.
Ja, okay.
Mal sehen. FC Sevilla hat man jetzt soweit. Du wahrscheinlich nichts mehr?
Nee. Ich habe meinen Hut gezogen 5-mal. Ich glaube, das reicht.
Ja, der FC Sevilla hat jetzt noch ein großes Spiel vor sich oder natürlich in Zukunft. Heute in einem Monat, am 24. September, ist der FC Sevilla als Europa-League-Sieger wieder im Einsatz in Budapest, dann gegen den Champions-League-Sieger. Dort wird es zum Supercup der UEFA kommen. Das soll dann auch wohl das erste Spiel sein mit Zuschauern irgendwie. Da will die UEFA was testen. Ist alles noch nicht so wirklich offiziell, dass wir da jetzt viel nennen können. Aber das soll so ein bisschen die Überleitung sein zum Champions League-Finale. Das, was wir auch noch kurz anreißen wollen. Und
ja.
Ich gratuliere mal dem FC Bayern. Die haben jetzt genauso viele Europapokale gewonnen wie Reallegende Francisco Gento. Der ist mit 6 Europapokalen der am häufigsten den Europapokal gewonnen hat. Also gut gemacht, FC Bayern. Wurde auch mal Zeit.
Übrigens haben sie einen Rekord egalisiert, der den mein Herzensverein hielt. Der einzige Verein mit 2 Trippeln, Trebles auf Englisch, war der FC Barcelona und Bayern. Europa. Genau. Und Bayern hat jetzt eben seinen, ja natürlich in Europa, keine Ahnung, wer innen ist, in Asien.
Ali und Auckland City haben auch 2-mal das Trip.
Ja, okay. Gut, der einzige europäische Verein, der ein europäisches Triple 2-mal gewann, war der FC Barcelona bisher, und die Bayern haben das jetzt egalisiert. Das stinkt mir ein bisschen. Ich hätte diesen Rekord gerne weiterhin gehabt, wenn ich hier schon Jahr für Jahr schmachvoll aus der Champions League ausscheide mit meinem Club, hätte ich wenigstens diesen Rekord weiter gerne alleine gehabt, aber soll nicht sein. Glückwunsch an den FC Bayern. Ja, ihr habt noch keins, ne? Ach,
wir haben
13
Europapokale,
das reicht mir. Den musste ich jetzt bringen, ne?
Ja, den musste ich bringen, aber damit, ich weiß nicht, irgendwie Triple und Real Madrid, das reizt mich auch gar nicht so,
Achso.
Einfach so, wenn man die Champions League gewinnt.
Achso, okay.
Lieber habe ich 13 Champions League Pokale als 2 Triples und dann nur 5 Champions
League Pokale. Ja, okay, stichelruhig, hast schon recht. Ja. Gut.
Der FC Bayern, müssen wir gar nicht viel drüber reden. Herausragende Saison. Alle Spiele in der Champions
League krass.
In der 11 gewonnen. Mm-hmm. Was hatte ich noch für eine verrückte Statistik gelesen? Lewandowski ist jetzt der einzige Spieler, der das Triple gewann und in allen 3 Wettbewerben der Torschützenkönig
war. Absolut krass. Absolut krass.
Sogar ein DFB-Pokal. Unfassbar.
Ja, das hat noch kein Spieler vor ihm geschafft. Ich wurde gefragt, warum Messi oder Ronaldo, die beiden torhungrigsten Spieler, die wahrscheinlich wir je erlebt haben, warum die das nicht geschafft haben. Recht simple Erklärung, weil in der Copa del Rey, warum spricht ihr eigentlich mehr Englisch aus? Copa del Rey, vor allem Messi und Ronaldo in den frühen Phasen ja nie eingesetzt werden, gegen die ganzen Dritt- und Zweitligisten, und weil Real die Copa del Rey so selten gewonnen hat.
Ja.
Ihr scheidet einfach immer da sehr früh aus, weil euch dieser Pokal einfach ziemlich egal ist. Auch das ein Grund, warum es nie ein Triple gibt.
Oder weil man einen gesperrten Spieler einsetzt.
Genau. Oder so. Und dann natürlich die beiden haben halt, keine Ahnung, 8 Jahre, 10 Jahre lang in der gleichen Liga gespielt. Sprich, es kann ja nur einer von beiden Torschützenkönig werden. Also auch da schießen sie sich gegenseitig quasi ab. Und das erklärt, und ein Triple ist ja dann auch so unfassbar selten, das erklärt, warum das eben keiner von diesen beiden Superstürmern geschafft hat, aber eben jetzt Lewandowski. Also wirklich, wirklich krasse Sache. Und da muss ich mich nochmal wiederholen, falls ich es noch nicht schon gesagt habe, der Ballon d'Or sollte an ihn gehen dieses Jahr. Oder zumindest der UEFA, FIFA The Best, genau, Best, ja. Sind ja zwei verschiedene Awards, die sollten an Lewandowski gehen. Ich glaube, der hätte das wirklich, wirklich verdient dieses Jahr. Auch wenn er jetzt im Champions-League-Finale und auch gegen Barca beim 8-2 jetzt nicht die allerprominenteste Rolle hatte, aber was er in diesem Jahr geleistet hat, wirklich, wirklich krass, und das wäre hochverdient, dass er da den Award bekommt.
Da stimme ich 100% zu.
Keine kleine Laudatio auf Bonzema, nix.
Ramos. Ach, nee. Der war auch bei unseren Durchschnittsnoten ist er gar nicht so hoch gerankt gewesen, weil der eben auch ein eher schwaches Frühjahr hatte, wo er mal einige Spiele lang nicht getroffen hat. Er ist stark in die Saison gestartet in der Hinrunde und ist stark nach dem Wiederanpfiff gewesen, aber bei uns waren einige Spieler besser. Und da auch einen kleinen Hinweis, ich habe auf meinem YouTube-Kanal, der heißt wie ich, Nils Kern, nochmal so ein paar meine privaten Kerngrades vergeben, also Punktezahlen 0 bis 10. Mhm. Das könnt ihr euch gerne anschauen, wer es da ganz nach oben geschafft
hat. Ja, komm, verrat doch mal hier, hör doch auf, die Clickbait, Mensch.
Komm. Ehrlich gesagt weiß ich es gerade gar nicht mehr richtig. Ich weiß nur, dass Varane und Kroos ziemlich weit vorne. Nee, Courtois müsste der Beste gewesen sein.
Oh.
Ist ja logisch.
Oh.
Der war auch bei unseren Real-Total-Durchschnittsnoten der Beste. Weil auch da kommt natürlich auch viel Konstanz dazu. Benzema hat die meisten Punkte Real Madrid beschert in La Liga, der Spieler ohnehin in La Liga, der die meisten Punkte gesichert hat.
Ja. Aber also ich muss sagen, wenn ich heute den Ballon d'Or wählen müsste oder die drei besten Spieler wählen müsste, wäre Lewandowski ganz klar auf Nummer 1, aber mit Nummer 2 und 3 täte ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Weil du versuchst ja quasi so ein Gesamtbild zu zeichnen. Also die Individualleistung ist natürlich super wichtig, aber auch im Zusammenhang mit der Mannschaftsleistung. Sprich, konnte eine Mannschaft Titel gewinnen oder zumindest kam sie weit in der Champions League, hat sie gut gespielt in La Liga oder in der Meisterschaft an sich. Wie hat er zum Mannschaftserfolg beigetragen? Beispielsweise, wenn ein Spieler zwar 25 Tore schießt, aber seine Mannschaft dann absteigt, ja, okay, dann war er zwar gut, aber die Mannschaft hat halt versagt, sage ich mal, dann kannst du den auch nicht unbedingt so wählen, ne? Jetzt überspitzt formuliert. Und dementsprechend tue ich mich da wirklich schwer. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich hätte De Bruyne, wäre bei mir noch auf dem Treppchen. Mhm. Und dann dann wäre ich bei Benzema, wäre bei Messi, wäre bei Ramos auch, weil der ja einen unfassbaren Impact seit nach der Corona-Pause auf den Gewinn der Meisterschaft hatte. Vielleicht logischerweise irgendein Liverpool-Spieler musste mitnehmen, weil die komplett herausragend waren. Aber da wüsste ich nicht wen. Nehme ich Mané, nehme ich Salah, Van Dijk vielleicht, keine Ahnung. Also ich tue mich schwer, muss ich sagen.
Ja, De Bruyne ist schon mal ein guter Tipp, sage ich mal, noch für den würdigen Zweiten, aber ansonsten, ja.
Schwierig, ne?
Ja. War weder für mich auch Benzema noch Ramos so durchgehend überragend, auch wenn sie viele Spiele entschieden haben, aber ich werte dann lieber ein bisschen so das Konstante, wie Kroos, Varane, Courtois, einfach immer gut zu sein. Schwierig. Eine kleine Quizfrage für dich.
Oh!
Hansi Flick,
er
hat jetzt was gemeinsam mit Zinedine Zidane. Was?
Da muss ja irgendwas mit der Champions League sein.
Muss was mit der Champions League sein.
Er hat den Verein unter der Saison übernommen und die Champions League gewonnen.
100 Punkte.
Boah, stark!
Ja.
Übrigens, man muss den Hörern sagen, diese Quizfragen sind vorab nicht abgesprochen. Ne? Also die erwischen mich. Ja, aber kann ja sein, dass irgendein Hörer das glaubt. Nee, ich weiß nicht mal, dass solche Quizfragen kommen. Deswegen finde ich es ja.
Wirklich so schlau.
Ja, deswegen finde ich es ja so cool, wenn du Quizfragen hast, out of nothing. Ja. Und ich muss da wirklich überlegen. Aber das hatte ich jetzt auch nicht gelesen. Das war wirklich jetzt einfach nur ein bisschen geschlussfolgert quasi, weil muss ja irgendwas mit der Champions League sein. Und ja, das hat er.
Gab es in diesem Jahrtausend erst viermal, dass ein Trainerwechsel bei einem Verein, dass es einen Trainerwechsel bei einem Verein gibt und der Verein danach trotzdem die Champions League gewinnt, eben Zidane 2016.
Warte.
Ja, das wäre
Di Matteo.
Genau,
2012
mit Chelsea.
So, und jetzt und muss ich.
Das andere, da kommst du, glaube
ich. Jetzt muss ich überlegen, wer die Champions League gewonnen hat. Moment, von welchen Jahren sprechen wir? Letzten?
2000 bis 2020.
Boah, 20 Jahre, boah. Er hat denn die Champions League noch so zuletzt gewonnen?
Es war auch vor Matteo. Also die Matteo vor 2012.
Boah, da müsste ich jetzt zu lang nachdenken. Komm, hau raus. Ja.
Da, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, und obwohl ich es hätte wissen müssen, glaube ich. Es war Vicente del Bosque im Jahr 2000, als er den königlichen La Octava gesichert hat im Finale gegen Valencia. Also Real Madrid und del Bosque im Jahr 2000.
Und da fehlt doch noch einer, oder? Hast du nicht gesagt vier?
Ja, Zidane, Flick, Di Matteo.
Ach so, zwei weitere. Ja, stimmt schon. Ja, so, sorry. Ja, nee, habe ich. Nee, hätte ich jetzt. Ist einfach zu lang her, muss ich ehrlich sagen. 20 Jahre. Da, mein Gedächtnis ist eh nicht immer das Beste, aber schwierig, schöne Frage trotzdem. Schwierig und schön, gefällt mir.
Ja. Wir haben noch viel vor in dieser Folge. Es geht noch um die Nationalmannschaft, um ein kleines neues Theaterstreit zwischen den Verbänden in Spanien und dem Kalender. Wir wollen auch vielleicht kurz gucken auf die Youth League Saisonvorbereitung. Natürlich auch viel, was beim FC Barcelona passiert ist. Und ratet mal, das kommt gleich nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
In unserer letzten Folge haben wir es schon angekündigt, angeteasert, Ronald Koeman. Koeman?
Entschuldigung. Koeman war wer anders. Koeman ist eine Mischung aus Kingsley Coman und Ronald Koeman, oder? Der Koeman.
Koeman.
Stark. Oh Mann. Wie meine Copa del Rey. Die der englische Königspokal, ja.
Stark. Ach, weißt du, das lass mal drin. Ronald Koeman ist jetzt wirklich, hat es geschafft zum FC Barcelona. Sein großer Traum ging in Erfüllung. Wir haben ja Sonntag aufgenommen, da war es noch nicht offiziell, aber dann am Montag. Und ich glaube, seitdem, Alex, hast du einiges zu tun, denn es ist noch mehr passiert. Auch Abidal und ja, es gab noch eine Spielerpräsentation, noch ein Corona-Fall. Lass doch einfach mal so die letzte Woche Revue passieren.
Um Gottes Willen, ich will doch keine 2-Stunden-Folge wieder aufnehmen. Nee, genau. Dass Koeman da ist, logischerweise weiß jeder, Setien musste da gehen. Das war klar, das wusste man vorher schon. Und das ist ja auch die einzig logische Entscheidung, die du da treffen kannst nach dieser 2-8-Schmach mit allem drum und dran. Also auch was Aufstellung betrifft, was den Dressing-Room betrifft. Also es hieß ja, dass Setien eben kein gutes Verhältnis zu einigen Schwergewichten hatte, namentlich. Wird immer getuschelt, dass es um Messi und Suarez sich handeln würde. Also wenn du da quasi die beiden größten Schwergewichte in der Mannschaft schon nicht auf deiner Seite hast, wird es ja eh schon schwer, selbst unabhängig von solchen krassen Niederlagen. Dementsprechend, das war einfach klar, dass er geht. Koeman war von Anfang an der Favorit, war übrigens auch, und das ist interessant, im Winter schon der Favorit. Denn das hat Bartomeu zugegeben in einem Interview, dass sie im Winter schon nicht Setien als Nummer 1 haben wollten, sondern Koeman, und der hat eben abgesagt, weil da war ja die Corona-Pandemie noch nicht vorhersehbar, nämlich wir sprechen ja von Dezember, da gingen die Gespräche los, genau, und da sagte Koeman, im Sommer ist die EM und ich möchte die mit meiner Nationalmannschaft spielen und möchte eben Holland nicht verlassen. Ja, und jetzt hat eben scheinbar diese Pandemie alles geändert, denn Koeman hat selbst gesagt, dass es halt einfach, ja, man steht ein bisschen weiterhin in den Sternen, ob diese EM so gespielt werden kann, wie sie abläuft etc., das ist immer noch ungewiss, obwohl sie natürlich für 2021 für den Sommer terminiert wurde, aber das ist ihm alles so ungewiss gewesen, dass er gesagt hat, jetzt will ich diese Chance wahrnehmen, um meinen Traumverein zu coachen, denn Barca ist sein...
Er kann ja dann trotzdem noch die niederländische Nationalmannschaft, wenn er im Winter gefeuert wird.
Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, so kam eben Koeman zu dem Job, also er war schon im Winter die Nummer 1 und jetzt wollten sie ihn wieder unbedingt und jetzt konnte er nicht, ein zweites Mal konnte er nicht widerstehen, hat diese Chance wahrgenommen. Aber, und jetzt geht's drunter und drüber, man weiß ja, bei FC Barcelona sind Wahlen im nächsten Sommer, Präsidentschaftswahlen. Bartomeu darf nicht mehr antreten. Er hat schon zwei Amtszeiten hinter sich. Eine dritte Ja, eine dritte ist nicht erlaubt, du darfst nur zwei machen. Dementsprechend ist Bartomeu im Sommer sowieso weg. Die Wahlen wurden jetzt, weil der Druck so groß ist, auf März vorgezogen. Also sie müssen immer zwischen März und Juli oder Juni stattfinden. Und natürlich willst du sie so früh wie möglich, damit quasi der neue Vorstand, der neue Präsident die Saison planen kann. Ne? Da geht es ja um Verpflichtungen.
Normal willst du doch sie eher am Saisonende, damit du nicht das Theater während der Saison hast, oder?
Ja, aber du willst ja trotzdem, der neue Präsident muss ja einen neuen Vorstand, einen neuen Sportdirektor, einen neuen Sportmanager etc. einbestellen und die müssen ja schon Gespräche führen über Vertragsverlängerung, über Neuverpflichtungen etc. Also dementsprechend ist es eh immer am besten, so Planungen so frühzeitig, also solche institutionellen Weichen quasi so frühzeitig wie möglich zu stellen, um den Verein eben im Sommer besser aufzustellen. Dementsprechend wurden die Wahlen jetzt auf den 15. März vorverlegt und das bedeutet, dann gibt es Wahlen und der neue Präsidentschaftskandidat Viktor Font, der eben ein sehr aussichtsreicher Kandidat ist, hat gesagt, ich bringe Xavi, wenn ich die Wahl gewinne, Koeman wird mein Trainer nicht bleiben. Dementsprechend ist Koeman jetzt durch diese Aussagen mehr oder weniger ja, ein Dead Man Walking fast schon, kann man so sagen, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will. Lame Duck könntest du ihn vielleicht nennen. Ein richtiger Bärendienst, den Font da macht. Ich finde, das sollte er niemals so äußern. Es ist klar, dass Xavi sein Kandidat ist, dass er mit dem an den Start gehen will. Das weiß jeder, das weiß man seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Nichtsdestotrotz darfst du so eine Aussagen nicht tätigen, so von wegen, wenn ich komme, wird Koeman nicht Trainer sein. Diesen Satz darfst du nicht öffentlich sagen. Du kannst ihn denken, du kannst hinter den Kulissen in die Richtung planen, aber du darfst es so nicht sagen. Dann musst du halt irgendwie eine ausweichende Antwort geben oder irgendwie rumdrucksen, von mir aus sogar lügen auf gut Deutsch gesagt, aber du kannst den aktuellen Trainer, der quasi 3 Tage im Amt ist oder 2 sogar, kannst du nicht so enteiern, so von wegen, du bist jetzt ein Jahr da, aber egal was du gewinnst, egal wie gut deine Mannschaft spielen wirst, wenn ich Präsident wäre, bist du wieder weg. Das ist für mich ein No-Go.
Ja, spaltet ja bestimmt auch das Fanlager.
Natürlich, das nimmt vor allem nimmt es ihm vielleicht auch in seinem Sinne die Wählerstimmen weg. Ne? Ich muss dir vorstellen, Koeman ist eine absolute Vereinslegende beim FC Barcelona. Viele sind wirklich sehr zufrieden mit dieser Lösung, eben weil er einen Top-Namen hat bei Barca, weil er eine Legende ist und eben auch, weil sie vielleicht gesehen haben, dass er bei der Nationalmannschaft Hollands richtig guten Fußball gespielt hat. Ne? Die haben Frankreich geschlagen, haben die Deutschen geschlagen, sind ins Finale der Nations League eingezogen mit wirklich tollem Fußball, mit einer jungen Mannschaft. Also ich glaube, der hat schon viele Sympathiepunkte bei den Barca-Fans. Und wenn die sich sagen, ja eigentlich will ich Font wählen und der will aber quasi Koeman jetzt direkt grundlos wieder entlassen, selbst wenn der eine gute Saison spielt, da schadet sich Font ja auch selbst mit so einer Aussage. Also auch dahingehend, du darfst so einen Satz einfach nicht sagen. Das finde ich auch ein Bärendienst und dementsprechend ja ist diese Koeman Thematik oder diese Einstellung von ihm wirklich auch wieder ein weiteres Possenspiel, sage ich fast schon. Also passt wieder zum Zirkus FC Barcelona, ne? Muss man auch ehrlich sagen.
Bevor wir weiter zum Zirkus Barcelona gehen, gucken wir uns Koeman nochmal an. Er ist natürlich die Legende beim FC Barcelona, weil er im Europapokalfinale 92 das einzige Tor erzielt hat.
In der Verlängerung per Freistoß den ersten, was Europacup war es damals, ich glaube Champions League hieß er erst das Jahr darauf, also quasi die erste Champions League für Barca, nur es hieß nicht offiziell Champions League, also allein durch dieses Tor ist er eine Legende und dann generell, wie gesagt, ein sehr, sehr beliebter Trainer bei den Cooles, weil er eben so ein bisschen die Identifikation hat, wie vielleicht Zidane auch bei Real Madrid so ein bisschen. Ne? Also ein wirklich legendärer Spieler, der sich wirklich mit dem Verein identifiziert, der auch sagt, dass er den Verein liebt, dass ihm der Verein alles bedeutet. Und das darf man nicht vergessen, sowas kommt natürlich bei Fans unfassbar gut an. Erst recht natürlich in der Krisenzeit, ne? Dass du jemanden hast, auf den du dich ein bisschen verlassen kannst, sage ich mal, der halt so positive Emotionen weckt. Das bringt eben Koeman.
Hat ja auch unter Cruyff gelernt.
Genau.
Er selbst.
Da
hat man ja schon vor einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, oh, Setien, der ist Verfechter des Cruyffschen Stils und das könnte gut passen und der kennt die Cruyff-Tugenden. Mal gucken, wie er das diesmal anstellt, der Koeman, weil er hat ja auch schon eher schwächere Stationen beim FC Valencia 2007, 2008. nicht so wirklich überzeugen können. Bei Everton auch eher gefloppt. Da gab es dann auch
Kritik. Nicht nur eher, ich glaube, der wurde im Herbst entlassen, oder? Bei Everton.
Oder so sogar, ja. Da gab es jetzt noch Kritik von Doyle Feo, dem Ex-Barca-Spieler, der eben unter Coman gespielt hat, von wegen, ich kann über Coman von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen, aber da gibt es nicht sehr viel Gutes. Und da so einige Sätze hat er da gebracht. Also es bleibt trotzdem spannend um Coman, ob er wirklich den Erwartungen da gerecht werden kann, auch wenn er natürlich, wie du schon gesagt hast, mit der Niederlande ziemlich stark war und
ja,
auch also, bei Ajax und so weiter.
Ich muss auch sagen, die letzten Stationen bei Vereinen sind nicht überzeugend. Also wirklich seinen besten Job quasi hat er wirklich bei Holland gemacht. Das war toll, was die Holländer da gespielt haben, aber bei den Vereinen bin ich da schon auch skeptisch und sein Job wird, wie gesagt, jetzt durch einige Dinge erschwert. Der Kaderumbruch, den muss er jetzt natürlich vollziehen. Ein anderes Thema, das wir gleich besprechen werden, aber eben sein Job wird einfach durch Fons Aussagen unfassbar erschwert oder ihm das Leben schwer gemacht, einfach, dass er sagt, ja, nächsten Sommer, falls ich gewinne, ich will Xavi installieren, egal was Koeman leistet. Und das ist, ja, denk, schlechtestmöglicher Start quasi in dieses neue Chapter FC Barcelona, ne?
Ja. Aber der Herr muss ja auch erstmal gewählt werden. Da gibt es dann vielleicht einen Gegenkandidaten.
Er muss erst gewählt werden, aber er ist der aussichtsreichste Kandidat, Stand jetzt. Weil Laporta, der Ex-Präsident, du kennst ihn ja gut, Barca hatte seine erfolgreichste Zeit unter Laporta eben mit Pep Guardiola, der immer wieder rumeiert, der zwar immer sagt, ja, ich möchte gern kandidieren und es wäre toll, aber wirklich announced hat er es nicht, dass er es macht. Und zuletzt gab es auch eine Debatte der Kandidaten im Fernsehen, im katalanischen Fernsehen, und da hat Laporta zurückgezogen. Also da ist er nicht aufgetreten.
Ach so.
Ja, und allein deswegen kann man sich noch nicht sicher sein, ob er wirklich antritt, und wenn ja, tritt er halt sehr spät erst an, was ja auch immer ein bisschen ein Nachteil ist, ne? Je später du antrittst, desto weniger kannst du hier Wahlkampf betreiben, was eben Font jetzt seit Jahren schon macht, muss man dazu sagen. Also der betreibt wirklich seit Jahren schon Wahlkampf und ist immer wieder, gibt immer wieder Pressekonferenzen oder eben Interviews etc. etc. Hat zum Beispiel auch gesagt, dass er einen Ex-Spieler als Sportvorstand einstellen möchte. Da kann man jetzt auch spekulieren, könnte das zum Beispiel Carles Puyol sein, denn den wollte Barça und Bartomeu als Manager einstellen und er hat abgesagt. Also es, man könnte sich wirklich gut vorstellen, dass Font mit Puyol und Xavi dann quasi als seine beiden starken Männer, der eine Manager, der andere Trainer, antritt und dann kriegst du natürlich, sind wir ehrlich, ne? Dann fliegen dir die Herzen des, der Wähler zu, logisch, wenn du diese beiden absoluten Vereinsikonen installierst.
So ist Perez 2000 auch an die Macht gekommen, als er da den Madridistas Figo versprochen hat und dann zum Präsidenten gewählt wurde und tatsächlich Luis Figo zu Real gewechselt ist. Barca jetzt ohnehin auch noch ein paar Umbrüche. Was war noch? Abidal ist gegangen und dann ist gekommen, der Ramon Planes ist jetzt der neue Sportdirektor, also der Abidal-Ersatz, oder wie ist das da jetzt?
Genau, bisher, also Barca hat seit Juli 2019 keinen Sportchef, keinen offiziellen Manager, wenn du so willst, sondern nur eben Abidal als Sportdirektor und dessen rechte Hand Planes gehabt. Und dadurch, dass Abidal jetzt eben gegangen ist oder gegangen wurde, gibt es verschiedene Darstellungsformen, ist jetzt Planes quasi seine rechte Hand zum Sportdirektor aufgestiegen, also aktuell ist er der Zuständige für Transfers, für Abgänge, für Zugänge, für den Kaderumbau, der jetzt ja massiv im Sommer anstehen wird. Denn da gab es auch einige Aussagen von Bartomeu und eben zuletzt von Planes, dass sie da wirklich die überalterte Mannschaft jetzt wirklich komplett umbauen wollen, verjüngen wollen. Und diese legendären alten Spieler, die ja teilweise 7, 8, 9, 10 Jahre im Verein sind und immer wieder so zusammengespielt haben, dass die jetzt peu à peu, ja, verkauft werden oder rausgelobt werden aus dem Verein, sag ich mal.
Okay. Ja, große Worte schon gefallen, auch bei Bartomeu selbst bezüglich der Spieler. Ich glaube, ihr bei Barca-Welt habt auch einen Kommentar geschrieben, wo ihr kritisiert, dass eben Bartomeu jetzt nicht den Schneid gehabt hat und zurückzutreten, dass er nicht die Zeichen der Zeit erkannt hat, sondern dass er es wirklich noch irgendwie durchziehen will, trotz aller Kritiken der Fans, trotz auch Unmut von Messi und Co.
Genau.
Aber er zieht das durch.
Der klebt an seinem Sessel, wollte partout keine Neuwahlen, also außerplanmäßigen Neuwahlen jetzt in dem Sommer schon abrufen, weil er will halt einfach nicht zurücktreten. Also er will unbedingt sein Mandat beenden, eben offiziell jetzt im März 2021, statt eben normalerweise Juni. Aber das ist, wie gesagt, dieses Zeitfenster ändert ja nichts daran, dass es der normale Ablauf ist, dass er seinen Job behalten will und eben nicht zurücktreten möchte. Und ein Rücktritt, so sind sich eigentlich alle einig, wäre tatsächlich genau das, was der Verein benötigt, eben nicht nur den Trainer neu installieren und nicht nur den Sportdirektor quasi nicht nur austauschen, sondern im Endeffekt beförderst du ja nur die rechte Hand des bisherigen Sportdirektors. Also auch da, das ist ja kein klarer Schnitt, denn auch Planes war ja für den jetzigen Kader mit Abidal zuständig. Ne? Planes hat Braithwaite mit Abidal eben im Winter geholt. Planes hat keinen anderen Mittelstürmer gekauft. Planes hat Firpo geholt, der nicht funktioniert hat. Planes hat Umtiti und Rakitic letzten Sommer schon nicht verkauft, was wahrscheinlich notwendig gewesen wäre, etc. Also sprich, da ist ja auch noch der Mann involviert, der bisher eben involviert war. Sprich, Barca hat diesen klaren Cut nicht gemacht, weil eben Bartomeu selbst nicht zurücktreten will mit seinem kompletten Vorstand. Und wie heißt es so schön, der Fisch stinkt halt oft vom Kopf. Und solange der Kopf dran bleibt, ändert sich halt sehr wenig nur. Ne? Also, und ja, im Endeffekt, ich glaube auch tatsächlich auch Messi und Piqué würden sich wünschen, dass es da einen klaren Cut gab, denn Piqué hat ja selbst gesagt, was wir brauchen, ist ein kompletter Umbruch auf allen Ebenen, hat er ja direkt nach dem Spiel sogar gesagt, ne? Er hat zwar gesagt, ich möchte keine Namen nennen, aber wir brauchen wirklich komplett hier den strukturellen Wechsel, so hat er es gesagt, und das verdeutlicht ja schon, er spielt nicht auf 3-4 Spielerneuverpflichtungen an, nicht auf irgendwie nur den Trainer, sondern wirklich struktureller Wechsel bedeutet eben, der Vorstand mitsamt des Präsidenten muss ausgewechselt werden. Und das möchte Bartomeu nicht.
Also könnte es noch weiter bergab gehen für Barcelona, wobei man schon sagen, also Messi gab es ja jetzt auch wieder Gerüchte, hat er keinen Bock mehr oder hat er jetzt auch irgendwie Bartomeu oder ich, einer dieser Vereine ist zu groß für uns beide oder zu klein für uns beide, er wird schon jetzt trotzdem bleiben oder gibt es da was Neues?
Ja, zumindest ist er sehr, sehr unzufrieden damit, mit den Planungen des Vereins, damit, dass quasi fast alles beim Alten bleibt, nämlich auf Vorstandsetage, also diejenigen, die den Verein bisher so schlecht geleitet haben, leiten ihn weiter so schlecht, so stümperhaft, und das stinkt Messi halt komplett, denn er hat ja immer gesagt, er möchte einem Proyecto Ganador angehören, also einem erfolgreichen Projekt, einem Projekt, das eben Titel gewinnen kann oder um Titel mitspielen kann, und das sieht er eben unter der aktuellen sportlichen Leitung nicht, das sieht er schon seit einem Jahr nicht, und da ändert sich ja nichts daran, dementsprechend ist er so, so unzufrieden, weil eben, ja, der Vorstand weiter komplett im Amt bleibt mit St. Bartomeu, und dementsprechend gibt es jetzt eben die vermehrten Gerüchte, dass er so unzufrieden ist, dass er darüber nachdenkt, den Verein zu verlassen, weil er eben sieht, der Verein steckt so tief in der Krise, da ändert sich einfach nichts zum Positiven, die Mannschaft ist alt, da wird nichts unternommen, um da irgendwie die Chancen zu verbessern, dass eben die Mannschaft Titel gewinnen kann. Also er sieht halt wie sehr dieser Vorstand rumstümpert, und dementsprechend hat er es satt. So zumindest die Berichterstattung. Ob das natürlich stimmt, das müsste man Messi fragen, das kann keiner tun, der ist im Urlaub und der möchte eben da nicht sprechen, aber die Meldungen sind eben so, dass er es wirklich satt hat, unter diesem Vorstand, so wie der Verein geführt ist, weiter zu spielen. Ja, und das ist die aktuelle Thematik im Sommer.
Finanzielle Mittel hat man auch nicht wirklich, um groß einkaufen gehen zu können. Und jetzt muss man auch noch, jetzt das kannst du gerne bestätigen, die Meldung, ob das wahr ist, 5 Millionen an den FC Liverpool nachzahlen?
Ja, ich glaube ja nicht. Aber wir kennen alle die Kontrakte nicht, den Vertrag nicht. Es hieß natürlich, ja, eine Bonuszahlung ist der Gewinn der Champions League für Coutinho. Und die Frage ist dieser Gewinn der Champions League eben daran gekoppelt, dass er mit dem FC Barcelona gewinnen will oder dass er sie gewinnt? Wie gesagt, da gehen die Berichte auseinander. Die Times hat geschrieben, dass Liverpool kein Geld bekommt, weil es wirklich, ja, natürlich an den FC Barcelona gekoppelt ist. Aber es gibt auch andere Berichte, die das vorzeitig, vorschnell ja, so in die Welt gesetzt haben. Und natürlich findest du da reichlich Accounts, die das natürlich gerne retweeten oder gerne verbreiten und sich dann dieser Schneeballeffekt einstellt, dass das jeder nachplappert, auch wenn es nicht unbedingt stimmen mag. Okay. Wirklich geklärt ist es nicht. Also es gibt keine mir bekannte Aussage von Bartomeu beispielsweise in die Richtung. Dementsprechend ja, können wir da alle nur ein bisschen raten. Aber wie gesagt, die Times hat gesagt, Liverpool bekommt kein Geld. Okay. Und die sind dem FC Liverpool nahe, von daher kann man denen schon glauben.
Okay, aber was dann wirklich stattgefunden hat, das war ein Zitat von Coutinho: Ich kehre mit viel Lust zurück. Also, darf er denn auch bleiben?
Oder? Ja, schwierig. Wie gesagt, Bartomeu will den Kader komplett umbauen, verjüngen. Sie haben das meiner Meinung nach mindestens ein Jahr zu spät erkannt, aber immerhin haben sie es wenigstens jetzt erkannt, dass du da wirklich die Mannschaft umbauen musst. Wir reden da von Suarez, wir reden natürlich von Rakitic, von Vidal, obwohl der ja immer wieder einen guten Job gemacht hat, aber trotzdem brauchst du dann den Jüngeren, ne, der vielleicht auch ein bisschen verlässlichere Beine hat, ein bisschen besser zum Spielstil passt, weniger verdient im besten Fall, weil ja die Kaderkosten so hoch sind, also die Personalkosten. Ja. Sprich, auch Busquets, wir reden auch von Busquets, wir reden auch von Jordi Alba, vielleicht sogar von Piqué, alle 30 plus. Da muss der Umbruch her, aber, riesengroßes Aber, sie haben eben kein Geld. Corona-bedingt und sowieso bedingt durch die Transfers von Griezmann, Dembélé und Coutinho, die ja unfassbar viel Geld, ich glaube rund 400 Millionen gekostet haben und die eben ja nicht spielen, aus verschiedenen Gründen. Da haben sie so viel Geld in den Sand gesetzt, jetzt viel Geld verloren. Wie Umbruch machen ohne Geld? Das ist eben die Frage. Natürlich wollen sie im besten Fall Umtiti, Rakitic, Vidal zu Geld machen und mit diesem Geld dann quasi neue Spieler kaufen, aber dafür musst du diese Spieler auch erstmal loswerden. Sprich, es muss Interessenten für sie geben und das Angebot muss passen und ganz wichtig, der Spieler muss auch erstmal weg wollen. Denn wenn Umtiti sich weigert, der hat Vertrag, wenn sich Suarez beispielsweise weigert zu wechseln, Einnahme, der jetzt eben ja ganz oben auf der Verkaufsliste quasi steht, wenn die eben bleiben wollen und partout nicht wechseln wollen oder keine Angebote haben, was willst du dann machen? Ne? Von
das
daher...
Das kenne ich aus Madrid ganz gut.
Genau, das ist im... Ich wollte es gerade sagen, das ist im Endeffekt das Thema Bale, aber eben multipliziert mit 5 anderen Namen, mit 5 anderen Großverdienern und legendären Spielern. Also noch viel schwerer und du siehst ja schon bei Bale, wie schwer das ist, nämlich fast schon unmöglich, weil er einfach nicht weg will, weil er so viel Geld verdient, Vertrag hat und sich wohlfühlt und ihm sagt, ja, gehe ich halt Golf spielen, ist mir wurscht, ich will nicht bei Crystal Palace oder wem auch immer spielen für ein Drittel meines Gehalts, ich fühle mich da wohl. Was willst du dann machen? Ne? Und wie gesagt, Barca hat eben dieses Problem mit 5, 6, 7 Spielern, also richtig, richtig schwerer Job für Planes und Co. Was natürlich nie hilft, ist öffentlich machen, wir machen einen Umbruch, weil das senkt natürlich den Preis jedes Spielers. Also wenn ein Verein, nennen wir ihn mal Inter, an, nennen wir mal den Namen Rakitic interessiert ist und sich denkt, ja, der wäre uns schon 20 Millionen wert, jetzt wo die wissen, du willst den unbedingt loswerden, warum sollten die annähernd noch so Geld bieten? Ne? Jetzt sagen sie natürlich, okay, 7 Millionen. So. Na, jetzt natürlich nur erfunden, aber ne, vom Ablauf her, du schwächst natürlich deine Marktsituation, du schwächst deine Verkaufsposition durch derlei Aussagen, durch immer wieder öffentliche Interviews. Ja, auch wieder typisch Zirkus Barca, muss man auch sagen. Also gehört auch immer zu Spanien dazu. Die Leute quatschen einfach gern, hören sich gern reden, sind gern in, ja, geben gern Interviews. Das ist einfach scheinbar in der Kultur, ja, des Landes, des Vereins verankert, warum auch immer, aber schlau ist es nicht, ne? Ganz ehrlich.
Na gut, immerhin ein neuer ist jetzt schon da, ist ja schon länger bekannt, aber auch da gibt es gleich wieder so ein bisschen Negativschlagzeilen. Wir hatten ja schon über Miralem Pjanic geredet, mit 30 Jahren ist er eigentlich zu alt für das Thema Umbruch und alles. Ja. Der kommt jetzt und wurde positiv auf Corona getestet, was in Spanien jetzt schon viele Profis hatten. Bei Bilbao waren es 6, bei Real Madrid war es ja Mariano Diaz und so. Bei Barca war es noch Umtiti oder?
Umtiti hat es auch, ja, genau.
Ja, egal. Und Pjanic jetzt erstmal 2 Wochen Quarantäne, wird dadurch dann auch den Trainingsauftakt bei Barca verpassen. Also auch schon mal ziemlich unglücklich gelaufen. Heute in einer Woche, am 31. August, soll in Barcelona wieder trainiert werden. Schon mal blöd, wenn der bisherige Top-Neuzugang in Anführungszeichen dann gleich mal fehlt, aber passt irgendwie auch in dieses Gesamtbild.
Ja, passt ins Gesamtbild tatsächlich. Er verpasst halt den Trainingsstart, das ist, glaube ich, das Bitterste, denn er ist, soll bei guter Gesundheit sein, also asymptomisch sein, also keine Symptome haben, hat er zumindest selbst verkündet. Aber er verpasst den Trainingsstart, der jetzt schon in einer Woche ist. 31. August ist offizieller Trainingsstart. Und Pjanic ist jetzt eben 2 Wochen in Quarantäne zu Hause in Turin, nehme ich mal stark an. Also ich glaube nicht, dass der schon umgezogen ist nach Barcelona in der kurzen Zeit. Also sprich, das verkompliziert natürlich nochmal alles. Aber eben, er kann nicht mal mit dem neuen Trainer den Trainingsstart vollziehen. Also auch das ein Rückschlag quasi, ein unnötiger. Ne?
Ja. Mann.
Ja, ja.
Ja, es wird nicht langweilig bei Barca Welt. Ich sehe auch, da gibt es einen Artikel bei euch, was Barca ändern muss, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Also lest euch das gerne durch, liebe Zuhörer. Da gibt es bei Barca Welt aktuell ein bisschen mehr zu lesen.
Ich glaube tatsächlich, da hätte man auch 10 Artikel schreiben können in die Richtung, aber man will ja auch nicht, ja, man will ja auch nicht übertreiben, aber du siehst schon, es liegt so viel im Argen, es sind so viele kleine Nebenkriegsschauplätze, so viele schwierige Dinge, die du beachten musst. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, so richtig. Also wirklich, ja. Das Wort Chaos benutzt man oft und gerne und sehr schnell, aber in dem Zusammenhang trifft es tatsächlich ziemlich gut zu. Es ist sehr, sehr chaotisch und sehr, sehr komplex, was Barca da im Sommer alles noch vor sich hat.
Okay, ja, und im Gegensatz zu Barca ist es bei Real Madrid ziemlich ruhig. Das ist so eins der noch übrigen offenen Themen, die wir noch haben. Die kommen gleich nach noch einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Bei Real Total gab es zuletzt nicht so viel zu lesen, weil es ja natürlich die Saison für die Königlichen ist vorbei. Es wird nicht viele Transfers geben, eher ein paar Abgänge, keine wirklichen Zugänge. Das haben Peres und Co. schon früh gesagt, das hat Real Total schon früh geschrieben. Eine Person ist im Fokus jetzt aktuell, das ist Alvaro Odriozola. Der hat jetzt seinen 5. Titel schon gewonnen nach der Supercopa und dann so gesehen auch dem Ligatitel mit Real Madrid, wurde ja er ja im Winter zum FC Bayern verliehen. Hat dort das Triple gewonnen, also das hat so gesehen auch noch keiner geschafft, der das Triple gewinnt, aber auch noch zusätzlich eine Meisterschaft
mit einem anderen Club. Wollte ich gerade sagen, das Triple mit 2 Meisterschaften, auch da ein spannender Rekord, ne?
Genau, spannend. Und für diese 5 Titel hat er jeweils 5 Spiele nur gebraucht. Also 5 Spiele für Real, 5 Spiele für Bayern. Da ist natürlich, da kann man sagen, er ist so dieser typische Typ oder Kamerad, Klassenkamerad, der nicht ganz so viel bei der Gruppenarbeit mithilft, mitmacht, aber trotzdem dann die Lorbeeren abkriegt, mehr oder weniger die gute Note. Also natürlich für ihn eine Saison zum Vergessen mit nur 10 Einsätzen insgesamt für 2 Vereine. Aber ja, hat 5 Titel gewonnen, die kann er sich jetzt in Lebenslauf schreiben. Auch nicht schlecht. Er wird zu Real erstmal zurückkehren. Da wird auch geschaut, ob man nicht doch irgendwie noch einen Abnehmer findet. Vielleicht geht er ja zurück zu Real Sociedad, aber auch das alles abhängig, was verlangen oder fordern andere Vereine. Was kann man da noch rausholen? Ansonsten wird er wohl wieder der Carvajal-Backup sein. Und viel mehr transfermäßig kann ich euch auch in Anführungszeichen leider gar nicht verraten. Ødegaard ist jetzt zurück, Kubo ist wieder verliehen, auch ein Majoral wird noch weiter verkauft werden, auch bei Ceballos dürfte noch was passieren. Also das war's dann fast schon. Lunin ist jetzt der neue Areola, sprich Courtois-Backup. Und so viel wird dann sich am Kader gar nicht mehr tun bei Real Madrid. Je nachdem auch, ob man wirklich Bale doch noch verkaufen kann, ob da irgendein anderer Verein Gehalt plus Ablöse stemmen kann. Sehr unwahrscheinlich. James zumindest hat noch den Anspruch, irgendwo zu spielen, sich es nochmal allen zu beweisen. Da wird wohl auch noch eine Lösung gefunden. Brahim vielleicht verleihen. Ansonsten war es das eigentlich bezüglich Real Madrids erster Mannschaft. Ein paar La Liga-News haben wir noch, denn es kam noch zu einem interessanten Wechsel beziehungsweise einer Rückkehr. Real Sociedad hat einen ziemlich guten Ødegaard-Ersatz gefunden. Der kommt aus der Premier League und willkommen zurück, David Silva.
Ja, Wahnsinns Neuverpflichtung. Also da geht uns das Herz auf, kann man schon so sagen. Also tatsächlich ein ziemlicher Coup. Ja, er ist schon 34 Jahre alt, aber trotzdem ein unfassbar guter Spieler und bereichert die Liga. Und dementsprechend freue ich mich tatsächlich wirklich, dass er nicht nur in La Liga spielt, sondern auch bei einem ziemlich coolen Verein, der eben Europa-Ambitionen hat, sprich bei einem Top 6, Top 7 Verein in La Ligas. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool, was da passiert. Ich freue mich auf ihn, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Vor 10 Jahren ja von Valencia nach Manchester auf die Insel gewechselt, jetzt das große Comeback. Da können wir uns darauf freuen, dass Real Sociedad doch irgendwie noch die Qualität halten wird, denn Oyarzabal und Co. müssen ja gefüttert werden. Das kann man schon einem David Silva trotz 34 Jahren zutrauen. Mhm. Viel mehr La Liga News habe ich jetzt gar nicht gesehen. Es ging natürlich viel um Europa League, Champions League in dieser Woche. Du hast wahrscheinlich auch nichts mehr.
Ich logischerweise da geht nicht so viel voran, weil Sommerurlaub, kleiner Sommerurlaub natürlich in Spanien, aber aktuell sind ja die Vereine noch eben in der Sommerpause und Corona-bedingt gibt es halt auch nicht so viele Transfergerüchte wie sonst, ne?
Also immerhin, ein ehemaliger Bundesligaspieler ist jetzt zurück in La Liga. Vielleicht kennen manche noch Daverson. Der wird jetzt.
Der war beim 1. FC Köln, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Der wird jetzt wieder bei Alavés stürmen. Mal gucken, wie lange. Der ist ja auch ein ziemlicher, in Anführungszeichen, Wandervogel. Also auch nicht unbedingt super kontinuierlich, aber jetzt zuletzt in Brasilien, glaube ich, hat er schon ab und zu mal geknipst, aber viel mehr
weiß. Der war da vorher, glaube ich, ein halbes Jahr bei Getafe, dann ist er wieder weg, dann kommt er wieder. Der kann sich auch nicht entscheiden, was er da macht.
Genau.
Aber immerhin. Kein schlechter Transfer für Alavés, muss ich echt sagen. Also der Spieler hat schon Potenzial, finde ich gut.
Mit José Lu und Lucas Perez vorne, kann schon klappen.
Kann schon klappen.
Dann hat man noch, oder was haben wir noch, Thema Saisonvorbereitung. Bei Barca geht es am 31. weiter, bei Real soll es wohl schon am 29. weitergehen, zumindest erstmal mit Corona-Tests. Das Thema Saisonbeginn ist noch offen. Es wird ja immer oder seit längerem geredet, dass am Wochenende vom 12. September wieder gespielt werden soll, dass die Europapokalteilnehmer, die jetzt länger dabei waren, Real und Getafe sind ja früh ausgeschieden, dass die erst dann beispielsweise am 2. Spieltag, also möglicherweise dem 19. September eingreifen. Ich schätze mal, andere Teams wie Sevilla, Barca, Atletico wären dann vielleicht noch später erst dran. Aber alles noch nicht offiziell, noch voll auf der Kippe, weil der nationale Verband, die RFEF quasi, der spanische DFB, hat den Vorschlag oder den Kalender vom Ligaverband LFP abgelehnt. Und das mit einer ziemlich deutlichen, wie sagt man, Mitteilung auch. Also da kamen dann Worte wie, die sind gerichtet an Ligachef Tebas von eben dem RFEF. Beruhigen Sie sich, das ist gut für Sie, gut für Ihre Gesundheit und für den Fußball. Von wegen La Liga macht ein bisschen zu viel Druck, logisch, wenn es da bald weitergehen soll. Aber es geht da eben auch darum, dass die RFEF erstmal noch diesen Fall mit Fuenlabrada geklärt werden will, was da alles vorgefallen ist, warum dann, wann, wie es weitergegangen ist. Ihr erinnert euch, 26 positive Corona-Fälle bei Fuenlabrada, deswegen musste dieser letzte Spieltag erst 2-3 Wochen später ausgetragen werden gegen eben Deportivo La Coruña. Fuenlabrada hatte noch Aufstiegschancen, haben sie verpasst. Da will die RFEF noch Aufklärung und hat deswegen erstmal den Kalendervorschlag abgelehnt. Also noch nicht offiziell, wann es weitergehen soll, wie es weitergehen soll in La Liga. Da werden wir euch noch auf dem Laufenden halten, natürlich primär auf unserem Twitter-Kanal. Und dann habe ich noch das Thema Nationalmannschaft.
Ja.
Dort hat jetzt Luis Enrique seinen Kader berufen und der ist ziemlich verjüngt. Kommt der daher. Also ein Reguilón ist dabei, ein Oscar Rodriguez ist dabei, Mikel Merino, glaube ich, das erste Mal von Real Sociedad, Dani Olmo kennt man und auch, jetzt darfst du den großen Youngster.
Der größte Youngster, der jüngste Youngster ist tatsächlich Ansu Fati mit 17 Jahren für die Nationalmannschaft berufen, hat mit Sicherheit auch die Gründe, dass er nicht für den anderen Nationalverband auflaufen kann. Er ist ja in, ich glaube, Guinea-Bissau geboren, sprich könnte wahrscheinlich für die noch, oder könnte natürlich für die noch auflaufen, aber eben, wenn er in einem Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft Spaniens eingesetzt wird, ist er da geblockt. Ich glaube, das wird ein Hauptgrund gespielt haben, denn normalerweise würdest du ihn, sind wir mal ehrlich, erst für die U21 nominieren. Ich meine, er könnte ja sogar für die U19 spielen, dadurch, dass er 17 ist. Also für die A-Nationalmannschaft, das ist dann wirklich eine riesige Überraschung. Und übrigens von Barca nur zwei Spieler nominiert, nur Ansu und Sergio Busquets. Ansonsten niemand, also kein Jordi Alba zum Beispiel, der größte Name, der da fehlt auf der Liste. Übrigens auch von Atletico, Koke und Saul nicht dabei. Auch nicht Morata dabei, Llorente nicht dabei. Wen haben wir noch vergessen? Moreno von Villarreal nicht dabei, Paco Alcácer nicht dabei. Also da hat schon Luis Enrique einige illustre Namen außen vor gelassen. Das ist schon wirklich, wirklich überraschend.
Trotzdem ist das ein ziemlich spannender junger Kader von Real. Immerhin noch 3 bzw. 5 Namen dabei. Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marco Asensio war mehr oder weniger abzusehen. Aber dann eben auch die Leihgaben. Reguilón, Linksverteidiger, und Oscar Rodriguez, zentrales offensives Mittelfeld. Ferran Torres ist natürlich dabei. Rodri von Man City, Thiago von den Bayern. Also
kein starker Kader. Kein Isco auch. Kleines Ausrufezeichen.
Das oder? Klar, der hatte unter Enrique eine ganz, ganz gute Phase, aber einfach auch eine sehr durchwachsene Saison. Auch wenn ihn Zidane wieder ein bisschen hinbekommen hat, aber nee, da haben es andere verdient, dort zu spielen. Dann auch ein Adama Traoré, der dann schon eher Dani Olmo und so weiter. Also da mangelt es Enrique wirklich nicht an Talenten. Hätte ich eher noch gedacht, dass Asensio es nicht schafft, weil er vielleicht noch nicht wieder bei 100% ist, oder er war okay bis gut, aber auch nicht so überragend wie jetzt ein Oyarzabal oder ja, dann wirklich auch ein Gerard Moreno von Villarreal. Cazorla ist auch nicht dabei, ne?
Ja, gut. Er ist 34 und wechselt in die Wüste, ne? Also das verstehe ich schon eher, aber tatsächlich Saul und Jordi Alba hätte ich schon gedacht, dass die unbedingt dabei sind. Also Alba muss ja jetzt nicht unbedingt Stamm-Linksverteidiger sein, um Gottes Willen, aber Nationalmannschaft. Als
Linksverteidiger hast du jetzt Gaia von Valencia, der war zuletzt noch verletzt, und eben Reguilón. Also ist schon auch nicht unnachvollziehbar.
Ja, okay. Ja, gut. Egal.
Youth League noch, kleiner Ausblick. Da ist Real Madrids U19, hat es tatsächlich zum ersten Mal überhaupt in das Finale geschafft. Ich glaube, Barca war einmal schon dabei, hat es auch gewonnen dann.
Nee, Barca ist der Rekordsieger, glaube ich.
Ach, habt ihr zweimal gewonnen sogar?
Die Zahl, weiß ich gar nicht, sind es 2 oder 3? Also in einem Finale hat Munir das ein Tor geschossen aus irgendwie 40 Metern. Also ich meine, Barca ist der Rekordsieger. Muss ich jetzt googeln.
Also zwei Vereine haben sie zweimal gewonnen. Ich wusste jetzt nicht mal, ob es Barca auch war.
Ich glaube, Porto und Barca sind die. Nee, Chelsea und Barca sind die beiden Rekordgewinner. Genau. Porto hat es einmal gewonnen. Ja.
Salzburg auch einmal.
Also tatsächlich Barca der Rekordgewinner. 2014 und 2018.
Okay, Sian. Ja. Und dann am Dienstag eben 18 Uhr das erste Mal die Königlichen im Endspiel der Youth League gegen Benfica, die U19. Und ja, bei Real Madrid, da ist natürlich der große Name der Trainer. Raúl González hat interimsmäßig übernommen, weil der bisherige U19-Trainer Dani Poyatos jetzt zu Panathinaikos gewechselt ist, also sein erster Profiverein. Und Raúl jetzt 3 Spiele, 3 Siege, auch wenn das gegen Salzburg am Ende noch ein bisschen knapp wurde bei einem 2-1-Sieg. Aber Finale am Dienstag, ich glaube, Sport 1 überträgt die Partie ab 18 Uhr, also da dürft ihr gerne einschalten und sehen, wie da eben verheißungsvolle Talente wie Miguel Gutierrez, Außenverteidiger, Victor Schust, Innenverteidiger, da weiter wirbeln. Latasa gesperrt, der Mittelstürmer, aber dann spielt halt vielleicht ein Israel Salazar. Ja. Viele spannende Namen, da werden wir bei Real Total noch was zu schreiben, da könnt ihr euch vorab informieren. Und das war's dann auch schon zum Thema Youth League.
So.
Das war die 50.
Das waren die 50. Stark, oder?
Die 50. Ja, eine lange Saison. Jetzt
ist wie bald wieder weitergeht.
Ja, wie, super. Saisonvorbereitung heute in einer Woche.
Genau, offiziell eine Woche quasi Saisonende.
Sommerpause für uns.
Genau, eine Woche und dann geht's weiter. Um Gottes Willen, ja.
Um Gottes Willen, gut. Wir haben es ja schon angekündigt, von uns wird es jetzt erstmal die 1, 2, vielleicht auch 3 Wochen nichts zu hören geben. Wir sind eben haben das Thema Umzug jetzt. Also nochmal der Hinweis, folgt uns auf Twitter und Instagram. Dort werdet ihr dann erfahren, wo ihr uns weiter verfolgen könnt. In der Hoffnung, dass auch die Abos bestehen bleiben bei Google, Apple Podcasts und so weiter. Aber da können wir noch nicht zu viel versprechen, weil alles noch ein bisschen, wir sind noch da und da. Ja, da werden wir euch weiter informieren, dann auf den sozialen Kanälen, und vielleicht sind wir dann auch schon in 2 Wochen wieder online oder auch in 3, je nachdem, was es überhaupt zu berichten gibt. Ich schätze, Barca, da wird es nicht langweilig, aber dafür gibt es dann ja auch noch Barca-Welt.
Genau, ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, da sind einige Änderungen und Neuerungen geplant für die neue Saison, aber das muss eben erst alles ausgetüftelt werden und ausklabustert werden, und das dauert jetzt eben. Aber wie gesagt, wenn wir irgendwo nicht zu sehen sind, ruft sofort Twitter und Instagram auf und schaut, was wir da verkünden, um euch auf dem Laufenden zu halten. Denn wir planen, wie gesagt, einiges in der neuen Saison, aber eben gibt es einen kleinen Umzug vorher.
Genau. Ja, dann sind wir auch soweit am Ende mit unserem Text. War wieder eine volle Folge, Überraschung, irgendwie immer. Du noch famous last words?
Ich habe mich gefreut über 50 schöne Folgen mit dir, Nils. Ja. Freue mich natürlich auf die nächsten 50, unter welcher Flagge auch immer, aber natürlich unter dem Namen Tiki-Taka-Podcast mit unserem wunderschönen Logo. Ja, wird natürlich alles bleiben, also hier keine Angst, wir nennen uns nicht, weiß ich nicht.
Spanischer Fußball 24.de.
Ja, nee, das bleibt natürlich alles, nur wie gesagt, freue ich mich trotzdem auf die nächsten 50, freue mich über die letzten 50. Und in dem Sinne, Nils, mache ich mir jetzt vielleicht einen Sekt auf. Montag um 15 Uhr. Ja, kann man schon mal einen Sekt trinken, oder?
Kann man schon mal einen Sekt
trinken. Ja.
War ja viel Arbeit wieder. Noch ein kleiner Hinweis, falls ihr noch nicht unsere Rückschau gehört habt über die La Liga-Saison, wo wir die Elf der Saison bestimmt haben, auch Spieler der Saison, Flop der Saison, Tor der Saison, das ist alles natürlich schon online. Jetzt die letzten Folgen ging es nur natürlich noch ein bisschen mehr um die Champions League, aber schaut da einfach nochmal online nach bei Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Dort gibt es immer noch viel anzuhören, solltet ihr uns jetzt vermissen, aber wir sind dann bald wieder zurück, versprochen, weiter auch unter Tiki-Taka. Also, vielen Dank für 50 tolle Folgen an dich, Alex, aber auch an die vielen Zuhörer, die auch immer wieder Fragen gestellt haben. Das hat Spaß gemacht, da immer so viel mit euch zu interagieren, und dann bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao. Servus.
Ciao, ciao. Wir waren Tiki-Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen, oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen, oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten.
mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.